herzlich willkommen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich weiß nicht, es gibt ja zurzeit sehr viel Veranstaltungen, Vorträge und dergleichen zur Problematik Klimakatastrophe oder Klimakrise oder Klimawandel, die verschiedenen Begriffe, die dazu zurzeit benutzt werden. Ich benutze meistens Klimakrise, aber da gibt es auch Kritik dran. Und ich war auch auf vielen dieser Veranstaltungen. Häufig werden die gehalten von WissenschaftlerInnen, die sich in irgendwelchen anliegenden Themen befinden. Und wir haben heute eingeladen Benny Beermann, der für keimform.de schreibt, einen Blog über Commons, um einen etwas anderen Dreh da drin zu haben. Und ich war auch oft enttäuscht von einer rein wissenschaftlichen Debatte oder dann halt auch Nicht-Debatte teilweise. Willkommen, Benny. Möchtest du noch was zu dir und deinem Hintergrund und Keimform sagen, damit Leute dich einschätzen können, wo du so herkommst? Ich habe schon einige Fragen dazu im Vorfeld gehört.
Nee, Keimform ist, also wir machen seit über 10 Jahren jetzt so einen Blog, wo wir uns mit Transformationsfragen beschäftigen, also damit, wie wir eigentlich ganz konkret den Kapitalismus loswerden und auch die anderen schlimmen Sachen, um irgendwie zu einem besseren Leben zu kommen. Sehr theoretisch meistens leider. Ja, aber vielleicht interessiert euch das, könnt ihr euch mal angucken. Jetzt konkret hier über diese Klimageschichte bin ich, also ich meine, klar habe ich mich damit früher schon auch beschäftigt, aber eigentlich konkret bin ich dazu gekommen, weil mein Sohn halt bei diesen Fridays for Future Protesten mitgemacht hat, der sonst nie mit auf irgendwelche Demos wollte. Und das fand ich dann sehr spannend auf einmal, was bei denen passiert gerade. Und habe mich dann näher angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen.
Ich habe mir gedacht, da das manchmal so ein bisschen ermüdend ist, die ganze Zeit nur eine Person reden zu hören, dass wir das jetzt ein bisschen interviewartiger aufbauen oder so fließend in die Diskussion übergehen. Also ich würde dich bitten, erstmal ein bisschen was dazu zu erzählen, zu deinen Einschätzungen, Standpunkten. Und dann stelle ich ein paar Fragen und danach dürft ihr alle nicht nur Fragen stellen, auch untereinander diskutieren und überhaupt.
Ja, ich wollte jetzt im ersten Teil erst noch mal kurz so ein bisschen rekapitulieren, wie die Lage wie ich die Lage einschätze, so, also das, was du eben wissenschaftlich genannt hast. Also ich bin natürlich kein Klimawissenschaftler, auch nicht im Entferntesten. Das ist also alles nur sekundär angelesen. Ja, vielleicht zum Einstieg, also was jetzt, glaube ich, diese neue Klimabewegung, also Fridays for Future, aber auch Extinction Rebellion oder sowas, ein bisschen unterscheidet von dem Modus, in dem das ja schon seit Jahrzehnten eigentlich läuft, ist, glaube ich, diese Betonung von, ja, es ist Zeit, jetzt Panik zu kriegen. Wir haben euch seit Jahrzehnten gewarnt und nichts passiert und jetzt sind wir halt in der neuen Situation, deswegen, ja, das ist, glaube ich, sozusagen das Neue momentan. Um kurz das so ein bisschen einzuordnen, was das heißt, Panik, also es gibt ja, viele beziehen sich ja auf diesen IPCC-Report immer, also der Weltklimarat. Und die sagen halt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann in 8,5 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine richtig schlimme Katastrophe passiert, sehr hoch. So, und 8,5 Jahren sind jetzt für die Aufgabe, die ansteht, nämlich die ja auch nicht nur darin besteht, bisschen Heizkosten zu sparen und mal ein bisschen weniger zu fliegen, sondern es geht ja darum, eine ganze Weltwirtschaft umzukrempeln in ihrer ganzen Logik und so. Ist natürlich ein relativ kurzer Zeitraum. Und deswegen finde ich diesen Ansatz, jetzt in Panik zu verfallen, eigentlich an sich erstmal richtig. Ja, dazu kommt noch, dass diese IPCC-Geschichten als eher konservativ gelten in ihren Einschätzungen, also zum Beispiel sind die Sachen, die da in den das, was man aktuell in den Nachrichten liest, jetzt vom neuesten IPCC-Report, ist meistens schon mehrere Jahre alt, bis das sozusagen die verschiedenen Stufen der Wissenschaft durchsickert hat und dann auch wirklich bestätigt wurde. Und in den letzten Jahren ist der Trend eigentlich immer gewesen, dass es schlimmer ist, als man dachte. Das heißt, man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass das nächste, der nächste Report schlimmer wird als der davor und so weiter und so weiter. Dazu kommt, dass viele Effekte, also eine große Kritik auch aus der wissenschaftlichen Community an diesen IPCC-Reports ist, dass sie viele Rückkopplungseffekte noch nicht berücksichtigen in der Art, wie man es eigentlich müsste. Also Rückkopplungseffekte heißt so Sachen wie, also das Erste, was wahrscheinlich passieren wird oder gerade schon passiert ist, dass wenn im Sommer die Arktis abschmilzt, dann führt es dazu, dass halt weniger Sonnenlicht reflektiert wird, weil das Wasser dunkler ist als das Eis und das wiederum führt zu erhöhter Temperatur. Und jetzt gibt es nicht nur diesen einen Effekt, sondern es gibt halt viele verschiedene. Also den Permafrost habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Oder also es gibt zig verschiedene Effekte, die alle irgendwie, und also die Angst sozusagen ist, dass die sich alle gegenseitig verstärken und das dann zu so einem unbeherrschbaren Klimakatastrophe kommen kann, weil sich das eine immer das andere noch erhöht und so weiter, bis die Temperatur eigentlich nicht mehr zu bremsen ist. Oder sich zumindest, ja, also das ist halt das, auch nicht eine lineare Steigerung ist, dass wir halt sozusagen für jedes Gramm CO2, das wir erzeugen, steigt die Temperatur so viel, sondern dass es tatsächlich so Kipppunkte gibt, an denen das nicht mehr aufzuhalten ist. Ja, und diese 8,5 Jahre sind im Grunde eine willkürliche Zahl. Und das heißt, da wird sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet. Wahrscheinlichkeiten bedeutet aber eigentlich auch nur, so und so viel Prozent der Simulationsdurchläufe, die die dann in ihren Computermodellen machen, das ist dann die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, und viele sind halt trotzdem auch, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit 80% ist, gibt es halt dann 20% dieser Simulationsdurchläufe, in denen trotzdem alles ganz schlimm ist. Also es ist überhaupt nicht so, dass diese 8,5 Jahre irgendwie sagen, ja, da sind wir auf der sicheren Seite. Dazu kommt noch, dass auch die kurzfristigen Auswirkungen, also viele dieser Modelle, sozusagen die ganz schlimmen Sachen passieren dann irgendwann Ende des Jahrhunderts. Aber tatsächlich ist es so, dass auch viele der schon kurzfristigen Auswirkungen sich eben nicht linear verhalten, sondern sehr viel Nichtlinearität enthalten. Also dass auch da es sein kann, dass ganz plötzlich, was weiß ich, irgendeine westantarktische Eisplatte abbricht oder also wo sehr plötzlich sehr viel passieren kann. Und schließlich, um sozusagen diesen Panikabschnitt, den ich hier in meinen Notizen habe, noch abzuschließen, was natürlich auch noch der Fall ist, es gibt ja noch andere ökologische Krisen, die mindestens genauso schlimm sind. Dazu zählt das Artensterben vor allen Dingen, aber auch die Abnutzung von landwirtschaftlich nutzbaren Böden, die werden auch immer weniger. Ja, und natürlich verstärkt die Klimakatastrophe genau diese Effekte ganz enorm. Das heißt, auch da ist wieder so eine Rückkopplung im Gange, dass man am Ende nicht so richtig weiß, wie das alles noch beherrschbar ist. So viel zur Panik. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Panik. Jetzt habe ich so ein bisschen, um das Ganze ein bisschen wieder runterzukochen. Also, was ich nicht für wahrscheinlich halte, ist, dass die Menschheit ausstirbt. Meine Begründung ist hauptsächlich, dass die Menschen schon ziemlich viel überstanden haben. Also wenn man in die Erdgeschichte guckt, gab es Phasen, wo auch nur ein paar tausend Menschen überlebt haben. Aber das ist natürlich hochspekulativ. Ja, natürlich kann das sein, keine Ahnung, irgendjemand fängt dann ums letzte Wasser einen Atomkrieg an, was weiß ich. Ja. Aber erstmal so von diesen Klimamodellen her sehe ich jetzt erstmal kein Szenario, was so sei, dass man wirklich alle aussterben. Aber es ist auch meiner Meinung nach nicht so richtig relevant, weil wenn die Hälfte der Menschheit stirbt oder so, ist ja auch nicht schön. Wollen wir vermeiden. Ich sage das nur deswegen auch, weil oft so eine, um so eine Überdramatisierung, die ich manchmal wahrnehme, irgendwie entgegenzuwirken, die ja, dann auch, um was uns natürlich für uns schön ist, dass es nicht alle gleichermaßen trifft, sondern zuerst die Reichen. Und global gesehen sind wir ziemlich bei den Reichen. Zuerst die Armen, Entschuldigung, ist natürlich genau umgekehrt. Allein deswegen, allein deswegen, weil wir uns natürlich Klimaanlagen leisten können oder solche Sachen. Das ist natürlich auch nur so ein bisschen so eine also, ja, weiß nicht, ob das so der richtig sinnvolle Ansatz ist, sich gut zu fühlen, aber zumindest erstmal trifft es vor allen Dingen arme Menschen und Küstenbewohner, Interessanterweise zum Beispiel, was auch wenige wissen, dass schon wenn die Temperatur nur noch, also wenn sozusagen jetzt das beste Szenario eintritt, wird der Meeresspiegel auf jeden Fall mindestens 1 bis 2 Meter steigen oder so, was zum Beispiel für Florida schon ein Riesenproblem ist. Also manche Reiche sind auch nicht ganz gut dabei, aber ja. Und das Wichtigste, glaube ich, sind aber eigentlich 2 andere Sachen, nämlich, dass tatsächlich das Allerschlimmste noch verhinderbar ist, wenn man jetzt anfängt, dramatische Aktionen einzuleiten. Natürlich sieht es momentan überhaupt nicht danach aus, dass das jemand macht, aber wirkliche, also sozusagen, dann sterben wahrscheinlich Millionen von Menschen und nicht Milliarden oder so, weil, was ja auch oft nicht so richtig bedacht wird, dass tatsächlich auch jetzt schon immer Menschen an dem ganzen Scheiße sterben. Es gibt auch Überlegungen, dass der Syrienkrieg eigentlich ausgelöst wurde durch eine Dürre, die Ursache in der Klimaänderung hat. Und ganz interessant fand ich auch, ich habe letztens gelesen von einer Perspektive von Indigenen aus Nordamerika, die gesagt haben, naja, ihr immer mit euren apokalyptischen Szenarien, wir leben eigentlich seit 200 Jahren in der Apokalypse und die seid ihr. Finde ich auch als Perspektive, um das so ein bisschen einzunorden, ganz wichtig. So erstmal zur Einschätzung, wie ich denke, dass die Sache ist gerade.
Okay, ich habe 4 Fragen, die ich dir gerne stellen will. Außer du beantwortest eine schon aus Versehen mit der Antwort auf eine andere, dann sind es vielleicht weniger. Die erste wäre, jetzt findet diese Veranstaltung ja in einem linken Raum statt. Ich nehme an, wir sind auch alle eher so in dieser Szene. Wie gehen wir denn damit jetzt um? Was machen wir denn jetzt? Sollen wir uns jetzt alle mit Klimaprotesten beschäftigen, weil es gibt ja auch noch andere Probleme, die auch ganz akut sind, klarer zu fassen als dieses große, unbegreifbare Thema. Also wir haben immer noch was zu kämpfen gegen Nazis, für Seenotrettung gerade ein großes Thema oder in Berlin die Wohnraumsache, wo wir alle ziemlich eingebunden sind. Was machen wir da jetzt? Fahren wir jetzt alle in die Grube?
Würde wahrscheinlich nicht schaden. Ich denke, das Wichtige dabei ist vor allen Dingen, die Zusammenhänge zu betonen. Also als Beispiel, also ich komme aus Frankfurt. In Berlin muss man immer noch dazu sagen, am Main, alle anderen wissen das. Und da gibt es gerade so ein Bauprojekt, wo sozusagen gesagt wird, ja, wir haben so schlimme Wohnungsnot und deswegen müssen wir jetzt hier diese Kleingärten platt machen und Luxuswohnungen draufbauen. Und da findet aber gerade eine ganz gute Verbindung statt, also gerade zwischen dieser Mietenbewegung. Also in Frankfurt gibt es ja auch so einen Mietenentscheid und so, so ein bisschen so ähnlich wie in Berlin, nicht ganz so radikal, aber und es gibt auch halt jetzt neu eine starke Klimabewegung und so, und die arbeiten eigentlich sehr gut zusammen, was das angeht, und machen sehr gut im Detail deutlich, wie das zusammenhängt, dass halt eben, naja, dass da halt nur Wohnungen, dass da halt nur Luxuswohnungen gebaut werden und die paar Wohnungen mit Sozialbindungen, die gebaut werden sollen, könnte man halt auch auf dem eh schon versiegelten Teil der Fläche bauen. Also ich glaube, im Einzelfall kann man sehr gut die Verbindungen zeigen. Auch so Sachen wie, dass da halt natürlich mit Beton gebaut wird und Beton einer der wichtigen Treiber für die Klimakatastrophe ist. Ja, also ich glaube, man muss einfach sehr im Detail hingucken und, glaube ich, einfach auf dem Schirm haben, dass das Thema halt überall eine Rolle spielt. Reicht das als Antwort?
Ja, ich denke schon. Wenn es nicht reicht, der kann ja gleich nochmal nachfragen. Ich habe noch eine Frage, nämlich, es gibt ja jetzt erschreckend viele Leute, die die ganzen Tatsachen, die du jetzt einleitend nochmal gesagt hast, obwohl wahrscheinlich die meisten, die schon kennen, komplett leugnen oder teilweise leugnen. Soll man mit denen reden? Soll man mit Klimaleugnern diskutieren? Das Wort Klimaleugner finde ich übrigens immer ein bisschen merkwürdig. Das ist so wie genfreies Essen. Soll man mit denen reden oder ist das wie mit Nazis reden?
Ja, ich hole mal ein bisschen aus, weil, also das mit der Leugnerei Ich stelle mal die steile These in den Raum, dass wir eigentlich alle Klimaleugner sind in irgendeinem Sinne. Und zwar deswegen, weil, glaube ich, die Ungeheuerlichkeit dessen, was da wirklich nötig ist jetzt, den wenigsten klar ist. Und auf eine Art sind sozusagen die Leute, die dann das alles wegschieben und sagen, ja, damit haben wir doch nichts zu tun, dass die Sonne ist es oder was weiß ich, was die sich immer für Quatscherklärungen überlegen, dass das auf eine Art sozusagen die ehrlichste Form der Leugnung ist. Also wenn man sich anguckt, was sonst so unterwegs ist im politischen Spektrum, ich nenne das immer die Aber-Klimaschützer, also das ist dann die CDU, die sagt dann, ja, wir sind für Klimaschutz, aber das muss natürlich auch mit der Wirtschaft vereinbar sein. Oder die SPD sagt, ja, wir sind für Klimaschutz, aber das muss ja auch die Arbeitsplätze schützen. Oder die Linken sagen, ja, wir sind für Klimaschutz, aber das soll natürlich sozial gerecht sein. Oder die Grünen sagen, wir sind für Klimaschutz, ja, aber nicht zu schnell. Aber auch tatsächlich, das stimmt, ich meinte in dem Fall jetzt die Linkspartei, aber auch bei vielen nicht in der Partei Linken sehe ich ähnliche Probleme. Und auch in der linksradikalen Szene finde ich auch, dass da viel, jetzt begebe ich mich natürlich in gefährliches Wasser hier, aber dass da viel, ja, auch so ein Wegschieben dabei ist. Und ich sage das gar nicht als Vorwurf, weil ich mache das auch und man muss es ein Stück weit, glaube ich, auch machen, weil die Realität halt ziemlich krass ist. Also ich höre zum Beispiel viele Leute, die sagen dann so Sachen wie, naja, Klima, ja klar, das kann ja mit dem der Kapitalismus ist schuld und wir müssen halt den Kapitalismus loswerden. Das ist für mich auch nicht viel mehr, weil, also zum einen halte ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es uns gelingt, in 8,5 Jahren den Kapitalismus loszuwerden. Und zum anderen ist es, ja, es führt tatsächlich so ein bisschen am Kern des Problems vorbei, weil es sind auch nicht kapitalistische Gesellschaften denkbar, die die Umwelt misshandeln und die gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Also es ist, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr als nur das. Und das zeigt nur wieder mal, dass es selbst sowas Ungeheuerliches, wie sich vorzustellen, der Kapitalismus könnte mal aufhören, ist ja für die allermeisten Menschen komplett undenkbar, ist ja trotzdem noch eigentlich viel zu wenig. Ja. Und deswegen denke ich auch, das ist eine Form von Sachen wegschieben und nicht wahrhaben wollen. Ja, andere Sachen, was auch für mich sozusagen Formen von Leugnen leid sind dieses auf individuelle Lösungen setzen, ist ja auch sehr beliebt, dass man sagt, ja, jetzt müssen wir alle weniger fliegen, jetzt müssen wir alle bewusster werden und kein Fleisch mehr essen und so weiter. Schadet sicher alles nicht, aber auch das wird auf keinen Fall das Problem lösen. Was man schon daran sieht, also ihr kennt vielleicht diese CO2-Fußabdruckrechner, wenn man da sich als den größten Asketen einträgt, der man irgendwie sein kann, dann ist es immer noch zu viel. Ja? Einfach deswegen, weil da ganz viel an gesellschaftlicher Struktur halt mit reingeht, an Infrastruktur, die einfach da ist und die man mitnutzt und wo man auch gar nicht anders kann, als die mitzunutzen. Zum anderen ist es so, dass diese Betonung, dass wir brauchen einen Bewusstseinswandel, ist, glaube ich, auch führt am Thema eigentlich vorbei. Also ist auch so ein Umlenken auf Sachen, die man für beherrschbar hält, weil man sozusagen das eigentliche Problem gar nicht angehen kann. Und was man zum Beispiel daran sieht, also es gibt immer mal wieder so Studien, wo sie Leute fragen, hier, ihr seid so wie umweltbewusst seid ihr? Und sie dann fragen, wie ist konkret ihr Alltag? Was haben sie sozusagen konkret für einen CO2-Fußabdruck? Und das Erstaunliche ist immer wieder, dass das umgekehrt korreliert. Das heißt, je größer das Umweltbewusstsein der Leute ist, umso größer ist ihr CO2-Fußabdruck. Und einfach deswegen, weil wer hat hohes Umweltbewusstsein? Das sind Leute mit hoher Bildung. Leute mit hoher Bildung verdienen viel Geld, die geben viel Geld aus, zack, CO2-Fußabdruck. Also das zeigt sehr gut, glaube ich, dass man auf dieser Bewusstseinsebene, dass das natürlich ist, ich will damit nicht sagen, soll man nicht machen, ja, aber dass das das Problem nicht lösen wird. Anderes habe ich eben auch schon mal angesprochen, also dieser Untergangsfatalismus, ja, jetzt gehen wir halt eh alle zugrunde, dann feiern wir wenigstens nochmal gut und so, ist auch dem Problem nicht angemessen, weil, wie gesagt, es ja durchaus noch Möglichkeiten gibt, jetzt noch was zu tun. Also es gibt sehr viele Varianten von diesen Dinge wegschieben und ich wette, ich selber mache viele davon auch. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ja, zum Beispiel sehr beliebt ist auch Bevölkerungswachstum, wird dann gesagt, dass das das eigentliche Problem ist. Und das ist eigentlich nur so ein bisschen leicht verbrämte Form von Rassismus, meiner Meinung nach. Ich habe das aber tatsächlich oft auch in linken Kreisen, in Diskussionen immer wieder gehört, dass so eine Form von Links-Malthusianismus oder so, wo halt gesagt wird, ja, wir müssen halt wieder in kleinen Horden herumschweifen oder so. Ja, finde ich auch, ist eine Form des einfach dem Problem nicht angemessen und das eigentliche Problem wegschieben und allein schon deswegen, weil es natürlich weil gerade in den Ländern, die ja die größten Verschmutzer sind, ist das Bevölkerungswachstum am begrenztesten. Also, und umgekehrt sozusagen die, wo es noch am höchsten ist, sind die, die am wenigsten CO2 produzieren. Ja. Also, das Ganze, um es zusammenzufassen, sind alles so Coping-Mechanismen, die im Grunde aber das so ein Derailing immer sind, also immer irgendwie abschieben auf irgendwelche anderen Probleme, damit man sich mit dem Eigentlichen nicht beschäftigen muss. Jetzt habe ich die ursprüngliche Frage noch gar nicht beantwortet, nämlich ob man mit denen reden soll. Also ich handhabe es so, wenn ich so jemanden irgendwie somebody is wrong in the Internet begegne, ja, sag halt so ein, zwei Fakten, gebe ich meistens darüber und dann zeigt sich aber sehr schnell oft, dass das natürlich eben nicht nur um die Klimaleugnung geht, sondern da ganz viel auch Verschwörungstheorie und Rassismus und was weiß ich, da kommt meistens so eins nach dem anderen dann.
Also es ist exakt wie mit Nazis reden.
Ja, tatsächlich, also bei sehr vielen dieser Leute zeigt sich dann, dass sie eben Nazis sind und dann muss man sie auch wie solche behandeln. Ich würde das jetzt aber nicht unbedingt verallgemeinern und das eben grundsätzlich im ersten Kontakt schon immer so behandeln, aber das muss jeder selber für sich sehen. Auf jeden Fall sollte man ihnen keine öffentliche Aufmerksamkeit geben. Das ist, glaube ich, also da lief ja sehr viel schief, dass das in den Medien immer so als gleichberechtigt dargestellt wurde. Und dann haben wir einen von der einen Seite, jetzt brauchen wir einen von der anderen. Das ist natürlich doch kompletter Quatsch. Ja.
Dann würde ich mal sagen, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass auch ziemlich viele Nachfragen zu dem Themenbereich geben könnte, aber kommen wir mal zur Transformation. Ich habe ja anfangs in meiner Einleitung schon gesagt, dass ich jetzt irgendwie nicht ohne Grund jetzt jemand von euch, von Keimform eingeladen habe. Und in dem Ankündigungstext für diese Veranstaltung hier hast du ja auch schon angedeutet, was das mit dem Kommunismus zu tun haben könnte. Magst du mir erzählen, was das mit dem Kommunismus zu tun haben könnte?
Ja, also der Ausweg aus dem Ganzen, den ich immer noch für möglich halte, wenn auch vielleicht nicht besonders wahrscheinlich, ist als erstes mal anzuerkennen, dass das eine Form von Notstand ist, dass es eine Krise ist und dass man danach handeln muss. Also das ist ja so ein bisschen aus unserem normalen Politikmodus rausfallen muss, um noch eine Chance zu haben. Also das beste Beispiel sind da tatsächlich die Grünen, die halt momentan ganz viel absahnen an Stimmen von Leuten, die irgendwie denken, dass das ein wichtiges Thema ist. Wenn man sich aber konkret anguckt, was deren Pläne sind, ist sehr schnell klar, dass das alles viel, viel, viel zu wenig ist. Und das sind aber die zusammen mit der Linkspartei, die sozusagen in diesem satisfaktionsfähigen politischen, parlamentarischen Spektrum noch überhaupt irgendwie in der Richtung was Relevantes anbieten. Ja, das zeigt, dass wir nicht nur Politik machen müssen, sondern die Bedingungen der Politik ändern. Was ich eine sehr schöne Definition finde übrigens für revolutionäre Politik. Und was würde das heißen? Als erstes würde das, glaube ich, heißen, tatsächlich den Aufruf von Greta Thunberg und Fridays for Future ernst zu nehmen und zu streiken. Und zwar, also die sagen ja inzwischen, es reicht nicht mehr, wenn wir als Schülerinnen das machen, sondern müssen jetzt alle streiken. Und sie rufen auch konkret für den 20. September dazu auf, dass man das macht. Und das finde ich tatsächlich momentan das Wichtigste, also sozusagen das Zielführendste. Also zum einen, weil diese Bewegung schon sehr groß ist, sehr viel Aufmerksamkeit hat und weil es tatsächlich auch eine sehr wirksame Aktion ist, nicht nur in dem Sinne, also klar, Streik, wissen wir alle, erzeugt enorm viel Druck, dass andere handeln, weil sie natürlich nicht wollen, dass nicht mehr gearbeitet wird. Aber zusätzlich, was bei dem Thema, finde ich, noch besonders schön ist, ist es ja so, dass jeder Tag, in dem wir streiken, nützt ganz konkret dem Klima. Also wenn wir tatsächlich es hinkriegen würden, dass wir einen weltweiten Generalstreik, ich träume, aber machen würden für ein paar Tage, das würde dem Klima auf jeden Fall ein bisschen Luft verschaffen. Ja. Wie bitte? Ich hab's, verstehe dich nicht.
Was das mit dem Kommunismus zu tun
hat. Ja,
ja,
dazu kommen wir noch. Also ich verfolge ja so eine Idee von Kommunismus, dass es darum geht, nicht irgendwie die Staatsmacht zu erobern oder so, sondern dass es darum geht, Bedürfnisse zu befriedigen und Fähigkeiten an den Staat zu bringen, so dass wir das herrschaftsfrei zusammen organisiert kriegen. Und tatsächlich wäre auch in so einer Streikbewegung, könnte sehr viel davon passieren. Es wäre auch, also einfach, weil sozusagen da ja, also die Gewerkschaften, die es gibt, also ich würde da die jetzt nicht außen vor lassen, man kann die schon auffordern, dass sie da doch mal mitmachen sollen, aber ich bin da eher skeptisch. Ja, deswegen glaube ich schon, dass allein dieser Organisationsprozess als solcher natürlich globale, ja in dem Fall, Strukturen schaffen könnte, die sehr wertvoll sind. Und tatsächlich ist für uns, also in diesen ganzen Debatten bei Keimform in den letzten Jahren, haben wir immer wieder festgestellt, ja, so im Kleinen funktioniert das alles ganz gut, aber wirklich auf globaler Ebene Commons zu organisieren, also gemeinsam verwaltete Ressourcen, die man herrschaftsfrei irgendwie organisiert. Und was für uns immer sozusagen der Knackpunkt ist, wie man tatsächlich was man braucht, um sozusagen eben auf globaler Ebene sich neu zu organisieren, ist halt eben solche globalen Commons zu schaffen. Wir haben das vereinzelt in irgendwie im Internet so ein bisschen unter sehr viel Druck und Stress und so und mit vielen Problemen, aber so vereinzelt gibt es es da, aber sonst gibt es das halt fast gar nicht. Und wenn es gelingen würde, mit so einer Streikbewegung ganz konkret das Klima zu regulieren, also zum einen direkt, aber eben auch indirekt durch Druck auf Politik und so, wäre das das erste Mal in der Geschichte, dass es gelingt, ein globales Commons zu schaffen. Und deswegen fände ich das einen sehr großen Schritt in Richtung Kommunismus.
Ja, ich habe eine letzte Frage, nämlich sind die neuen Ökobewegungen Fridays for Future und XR revolutionäre Bewegungen? Steht die Revolution unmittelbar bevor?
Naja, das hängt ganz viel an dem Begriff von Revolution, den man hat. Wenn man natürlich Revolution versteht als Ergreifung der politischen Macht, dann nein. Wenn man Revolution aber versteht als, wie ich es vorhin angedeutet habe, als Verschiebung dessen, was Politik überhaupt bedeutet, dann geht das schon in die richtige Richtung, finde ich. Dazu vorhin wurde kurz angesprochen, die sind aber intern ganz schlimm strukturiert und so. Würde ich sagen, naja, das ist sehr unterschiedlich von Ort zu Ort, wie es halt immer ist bei solchen sehr schnell wachsenden Bewegungen. Und natürlich gibt es da jetzt Leute, die versuchen, irgendwie ihre Karriere da irgendwie voranzutreiben. Und die Probleme hat man überall immer. Das ist, glaube ich, aber nicht das Entscheidende. Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich dieses Betonen von, wir haben eine Krise und wir hören jetzt nicht auf, bis das geändert wird, bis irgendwas passiert. Das ist tatsächlich, also ich spüre da auch einfach, also ich war ein paar Mal mit, weil dann mit meinem Sohn und so. Ich habe da, weiß nicht, eine Form von Energie auch gespürt, die ich sonst nie bei irgendwelchen linken Demos mitgekriegt habe. Und sicher ist Fridays for Future keine linke Vorzeigebewegung oder sowas. Also die streiten sich ja noch darum, ob sie jetzt antikapitalistisch sind oder nicht. Meiner Meinung nach sind sie es faktisch einfach, weil natürlich, wenn das passiert, was sie fordern, das passieren muss, hat der Kapitalismus ein Riesenproblem. Ich würde übrigens gar nicht sagen, dass das per se unlösbar ist für den Kapitalismus. Der hat schon ziemlich viel geregelt gekriegt und Linke sind sehr gut darin, ihn zu unterschätzen. aber ich weiß es einfach nicht. Und auf jeden Fall ist es in der Stoßrichtung eine antikapitalistische Bewegung, auch wenn sie es selber noch nicht so richtig sich eingestehen will oft. Ich glaube, die normale Argumentation von Linken oder Linksradikalen ist ja immer, der Kapitalismus basiert auf Wachstum und dieses Wachstum braucht Ressourcen und deswegen ist er nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen. Und deswegen ist, genau, das stimmt im Prinzip natürlich, nur ist es im Prinzip auch nicht ausgeschlossen, dass sich diese Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch doch noch irgendwie sie sich was einfallen lassen. Also ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, das irgendwie denen zu erklären, wie sie das machen sollen. Ich sehe es als meine Aufgabe an, darauf zu beharren, zu sagen, was getan werden muss, damit diese Katastrophe nicht eintritt. Also die erhöhte, schlimmere Katastrophe als die, die wir schon haben. Deswegen, ich würde das nicht in den Vordergrund stellen, als tatsächlich auch als Antikapitalist, der ich bin, würde ich das nicht so sehr, also ich würde sagen, ja, natürlich sind wir antikapitalistisch, weil sonst funktioniert es halt nicht, aber wichtiger ist es darauf zu beharren, dass eben diese, also auf dieser Bedürfnisebene zu bleiben, zu sagen, es ist unser Bedürfnis, dass halt das Klima irgendwie halbwegs lebensfreundlich bleibt und das müssen wir irgendwie geregelt kriegen und wenn ihr es kapitalistisch nicht geregelt kriegt, dann machen wir es halt anders, ist mir egal, aber ja, also auch, aber auch gerade in dem Bewusstsein, dass es halt so dringend ist und so schnell gehen muss, sehe ich halt schon das halt gerade nicht als so zentral an jetzt. Also ich habe auch so linksradikale Veranstaltungen erlebt von Leuten, die dann jetzt den Antikapitalismus in die Bewegung tragen wollten. Das halte ich für den falschen Ansatz, weil tatsächlich meiner Meinung nach funktioniert es momentan eher umgekehrt, dass die neue Klimabewegung eben dadurch, dass sie eben darauf beharrt, was passieren werden muss, selbst den Linksradikalen noch den Antikapitalismus eigentlich erst beibringt.